Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Wer in diesem Sommer die Olympischen Spiele im Fernsehen verfolgt hat, der kam an einer Sportart eigentlich kaum vorbei. Am Basketball. Vor allem die deutschen Frauen haben das Fernsehpublikum in Paris begeistert. Die deutschen Basketballerinnen haben sich in der Hallenvariante das erste Mal überhaupt für Olympia qualifiziert und es dann auch direkt ins Viertelfinale geschafft. Und in der Street-Variante im 3x3 gab es für die deutschen Basketballerinnen direkt bei der ersten Olympiateilnahme sogar die Goldmedaille. Es sind große Erfolge für den deutschen Basketball im Frauenbereich. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass der Frauenbasketball in Deutschland Anfang der 2000er lange komplett von der Bildfläche verschwunden war. Es hat erst eine neue, junge Generation gebraucht, angeführt von der Kapitänin von Svenja Brunkhorst, die mit ihrem 3x3-Team in Paris dann, wie gesagt, Gold gewonnen und jetzt nach den Olympischen Spielen ihre aktive Spielerkarriere beendet hat. Seit Anfang September ist sie jetzt bei Alba Berlin, einem der größten Basketballvereine in Deutschland, als Managerin für den Frauen- und Mädchenbasketball verantwortlich. Das ist eine große Aufgabe, weil der Frauenbasketball auf Vereinsebene hier in Deutschland dem internationalen Niveau doch noch weit hinterherhängt. In der Damenbasketball-Bundesliga, der DBBL, wurde in den vergangenen Jahren noch in Schulturnhallen gespielt teilweise. Erst jetzt wurden erste Schritte eingeleitet, um die Liga professioneller zu machen. An diesem Wochenende hat die neue Saison begonnen mit einem ganz klaren Ziel. Das Momentum, das die Nationalmannschaften über den Sommer aufgebaut haben, das soll jetzt genutzt werden. Und wie das funktionieren kann, darüber sprechen wir heute mit Svenja Brunkhorst hier an der Geschäftsstelle von Alba Berlin. Hallo Frau Brunkhorst.
Hallo.
Frau Brunkhorst, ich habe es erwähnt, wir sitzen hier in der Geschäftsstelle von Alba Berlin. Dieser Olympiasieg ist jetzt knapp 7 Wochen her. Wie war denn dieser Übergang für Sie vom Basketballparkett, von der Leistungssportkarriere jetzt hinter den Schreibtisch zu einem Bürojob bei Alba?
Ja, der Übergang war sehr schnell. Also ich hatte gar keine Zeit, wirklich das zu realisieren. Ich musste dann auch noch umziehen. Ich bin vom Bundesstützpunkt Hannover hier nach Berlin gezogen. Ich hatte eine Woche Urlaub und dann ging es schon relativ schnell in den normalen Alltag. Darum war gar nicht viel drüber nachdenken und sofort die neue Aufgabe. Aber ich wurde hier super willkommen geheißen. Und natürlich sieht mein Alltag jetzt ganz anders aus, aber es ist schön.
Sprich, Sie hatten noch gar nicht so wirklich Zeit, diesen Olympiasieg auch zu verarbeiten. Ist ja schon sowas wie der Höhepunkt einer Sportlerkarriere und dann geht's direkt in einen Bürojob.
Ja, ich glaube, so peu à peu habe ich schon verarbeitet. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo man es wirklich sehr realisiert. Aber ich bin jetzt nicht in dieses typische Olympia-Loch gefallen, was auch viele haben, weil es einfach bei mir so schnell weiterging. Und vielleicht ist das ein großer Vorteil.
Wie ist denn der Arbeitsalltag? Wie fühlt das sich an momentan?
Im Moment ist es noch viel Kennenlernen, einfach die Größe haben Sie angesprochen im Vorfeld. Es ist natürlich für den weiblichen Bereich untypisch, an einen so einen großen Verein gekoppelt zu sein. Und ja, darum ist es für mich erstmal zu verstehen, wie der Status quo ist in den Mädchenteams, im Frauenteam, wie die ganzen Abteilungen, wie groß das überhaupt hier ist. Und im Moment ist es wirklich eher so eine Kennenlernphase.
Wir kommen gleich noch auf den Status quo zu sprechen im Frauenbasketball allgemein hier in Deutschland. Ich würde aber ganz gerne noch bei Ihrer Spielerkarriere bleiben, weil dieses letzte Jahr Ihrer Karriere ja absolut verrückt war, wenn man das mal so rekapitulieren möchte. Erst diese Europameisterschaft im letzten Sommer, die erste Europameisterschaft für deutsche Basketballerinnen seit 12 Jahren. Dann die Olympia-Qualifikation Anfang des Jahres in Brasilien, auch ein wahnsinnig intensives Turnier. Dann die Qualifikation mit der 3x3-Mannschaft, mit der Olympia-Qualifikation dann schlussendlich. Und dann die Goldmedaille in Paris. Also wie blicken Sie denn auf Ihr letztes Karrierejahr zurück?
Verrückt umfasst es irgendwie ganz gut. Also man hat jahrelang diesen Sport ausgeübt und es waren sehr viele Jahre, die nicht so erfolgreich waren. Und in dem einen letzten Jahr, was ich auch schon früh definiert habe für mich, dass es mein letztes Jahr wird, ist alles zusammengekommen. Also es hat auf einmal in ganz vielen Bereichen Klick gemacht und es hat natürlich mit dieser EM auch angefangen. Aber auch im 3x3 haben wir schon sehr früh darauf geblickt, dass wir uns für 2024 qualifizieren wollen. Mit dem Hinblick bin ich ja auch damals nach Hannover überhaupt gezogen, weil ich da die Perspektiven gesehen habe, weil ich da die größeren Perspektiven gesehen habe, anstatt im 5 gegen 5, weil wir, wie angesprochen, jahrelang überhaupt Probleme hatten, erstmal uns überhaupt für eine Europameisterschaft zu qualifizieren. Für alle, die nicht so gewandt sind mit Basketball, ist es in Europa sehr, sehr schwierig, sich bei den Männern und bei den Frauen für Europameisterschaften zu qualifizieren, weil die Dichte einfach sehr extrem extrem ist. Und da wir halt in die Jahre nicht dabei waren, waren wir immer in sehr schlechten Lostöpfen. Und so hat sich dieser Kreis gezogen und irgendwann musste es endlich mal durchbrochen werden. Und das hatten wir dann geschafft. Und ab dem Zeitpunkt haben wir auch, glaube ich, gemerkt, dass wir eine goldene Generation haben, eine gute Generation haben und endlich auf dem höchsten Level mitspielen können. Und dieses Jahr war, ja, Superlative. Ich könnte jedes Superlativ nennen und das würde es bezeichnen.
Wenn man sich jetzt mal den Kader anschaut der deutschen Basketballerinnen, auch die jetzt bei Olympia gespielt haben, dann fällt einem relativ schnell auf, dass fast alle dieser Spielerinnen nicht in Deutschland aktiv sind, sondern in Europa, im Ausland oder in den USA am College oder in der Profiliga dort in der WNBA. Ist das notwendig als Basketballerin, wenn man erfolgreich sein möchte, dass man Deutschland verlässt?
Aktuell glaube ich ja. Es ist schade, das so zu sagen, weil ich glaube auch ganz klar das Ziel sein muss, dass wir deutsche Top-Talente hier in Deutschland halten, als auch gestandene Nationalspielerinnen einfach wieder vor Ort in Deutschland haben, dass wir Vorbilder schaffen hier auch in Deutschland. Aber aktuell gibt es die Liga, glaube ich, noch nicht her, dass wir unsere Top-Talente, die dann halt auf Olympia-Level, auf Europameisterschafts-Level brauchen, in Deutschland aktiv sehen können.
Der Deutsche Basketballbund, der schmückt sich natürlich jetzt mit diesen Erfolgen, auch im Frauenbereich. Die Goldmedaille, mit der vor diesem Olympiaturnier wahrscheinlich die wenigsten gerechnet haben. Dazu noch die Viertelfinalteilnahme für die Frauen, die auch so gefühlt aus dem Nichts kam. Trotzdem, sie sind ja jetzt schon lange dabei, haben auch bei den Nachwuchsmannschaften die Karriere durchlaufen, die Spielerkarriere. Haben Sie sich in den Jahren jetzt vor diesem Erfolg, Europameisterschaft, Olympia und dann Goldmedaille, auch gewertschätzt gefühlt vom Deutschen Basketballbund als Spielerin?
Ja, doch, schon auch, auf jeden Fall. Also es ist immer eine große Ehre für mich, für die Nationalmannschaft zu spielen. Und natürlich gab es eine Wertschätzung, aber ich glaube, die Wertschätzung konnte auf jeden Fall größer sein. Und ab dem Zeitpunkt, wo sich auch, glaube ich, ja ganz klar ausgerufen worden ist, das ist das Jahrzehnt für den Frauenbasketball, haben sich auch strukturelle Veränderungen, Infrastruktur, Bedingungen, Rahmenprogramme verändert. Und ich glaube, das zeigt sich natürlich auch mit Wertschätzung. Wir hatten auch manchmal Sommer, wo wir einfach kaum Trainingsmöglichkeiten hatten. Und ja, wenn man im Sport, man weiß, dass wenn es halt natürlich nicht die Bedingungen passen, dann ist es auch schwierig, Erfolge zu leisten. Und ich glaube, das war uns immer sehr, sehr wichtig. Also das haben wir auch als Thema Wertschätzung gesehen. Und das hat sich aber auch in den letzten Jahren definitiv verändert. Wie gesagt, also ich war immer, habe mich immer wohlgefühlt, aber trotzdem war es ausbaufähig.
Würden Sie sagen, Sie haben diese Erfolge jetzt wegen oder trotz Ihres Verbandes gefeiert?
Es ist immer ein Zusammenspiel von. Also ich glaube, ganz, ganz viele Leute spielen da zusammen, wieso das so geklappt hat. Also in dem Fall war es jetzt einfach, wenn man auf 3x3 bezieht, dass wir vor ein paar Jahren uns entschieden haben, einen Bundesstützpunkt einzurichten, dass wir uns spezialisieren. Dann ist es aber auch an unserem Olympiastützpunkt in Hannover ein Athletiktrainer, der für uns zuständig war, Taifun Saritas, der ungefähr einen Riesenanteil hatte, und unser Trainer Samir Suleiman, die waren die federführenden Personen, und dann ganz viel, ja, Motivation und intrinsische Motivation von uns als Spielerin. Es war ein sehr, sehr kleiner Kreis. Und ja, da hat natürlich Matthias Weber als Disziplinleiter irgendwann entschieden, dass wir 3x3 pushen wollen. Und das ist darum eine Kombination aus mehreren Zusammenschlüssen. Aber es ist eine sehr kleine Zahl gewesen an Leuten, die sich dafür komplett entschieden haben. Und wir hätten uns, glaube ich, auch über die Jahre mehr gewünscht, also dass einfach die Strukturen ausgebaut werden oder auch jetzt im Anschluss mal gucken, wie sich's weiterentwickelt. Aber es ist, glaube ich, ein Zusammenspiel.
Wie muss es sich denn weiterentwickeln aus Ihrer Sicht?
Ja, wir haben den Bundesstützpunkt und wir haben aber nur einen Bundesstützpunkt in Deutschland. Wir haben keinerlei Vereinsstrukturen. Es ist sehr, sehr schwierig, in der 3x3-Liga aktiv mitzuspielen, weil es einfach eine sehr teure Liga ist und die wird gerade vom Verband finanziert. Darum auch zu der Frage davor. Natürlich waren wir sehr darauf angewiesen, dass der Verband uns ein Budget zur Verfügung stellt, um in dieser internationalen Women's Series spielen zu können, die von der Mongolei bis China, Kanada etc. war. Und da brauchten wir natürlich gewisse Gelder. Also da war schon auch ganz klar die Intention, dass sie da uns gepusht haben. Aber natürlich geht's immer weiter und so weiter. Und jetzt haben wir es geschafft. Wir brauchen, glaube ich, noch mehr Trainer vor Ort. Wir brauchen mehr Spieler vor Ort. Wir brauchen eine bessere Infrastruktur von Courtmöglichkeiten. Und das ist halt alles noch so ein bisschen ausbaufähig. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass wir diesen Momentum mitnehmen, auch 3x3 jetzt weiter zu pushen.
Wenn wir jetzt mal vom 3x3 weggehen, allgemein auf den Frauenbasketball in Deutschland schauen, dann kann man schon feststellen, dass es so eine ähnliche Entwicklung auch schon mal Ende der 1990er Jahre gegeben hat, mit einer Frauennationalmannschaft, die sehr erfolgreich war, Europameisterschaftsbronze gewonnen hat 1997. Dann gab es eine Heimweltmeisterschaft 1998. Das sind so ein bisschen Parallelen zur heutigen Zeit, weil 2026 jetzt auch eine Heimweltmeisterschaft ansteht, 2025 die Europameisterschaftsvorrunde hier in Deutschland gespielt wird. Damals konnte man aber dieses Momentum, von dem ja jetzt auch immer wieder gesprochen wird, gar nicht genutzt werden, ist quasi komplett versandet. Der deutsche Frauenbasketball in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, wenn man so will, Anfang der 2000er. Was muss denn jetzt passieren, damit das nicht eintritt?
Ja, bei der Ausführung muss ich natürlich schmunzeln, weil genau das ist da, wo man am meisten Angst vor hat, weil es genau diese Parallelen gab. Ich hoffe, dass die allgemeine Aufmerksamkeit und Wertschätzung vom Frauensport und Frauenbasketball gerade viel höher und viel größer ist, deutschlandweit, weltweit, dass das diesmal nicht passiert.
Aber würden Sie sagen, die Strukturen hier in Deutschland sind auch so, dass das auch nicht eintritt?
Sie sind ausbaufähig. Also genau das müssen wir jetzt nehmen, dass wir vielleicht einen Hype haben, um auch in unterschiedlichen Gremien, Institutionen halt sagen können, okay, wir haben jetzt eine Heim-EM, eine Heim-WM. Wir hoffen, dass der Sieg bei Olympia ganz viele Mädchen oder Jungs zum Basketball bringt. Wie sieht's aus? Was können wir machen? Und ich glaube, jetzt merkt man auch, das merke ich gerade aktuell, dass man auf einmal in anderen Gremien ist oder auch Gesprächspartner hat, wo wirklich Frauenbasketball eine Sichtbarkeit hat. Und viele Leute sagen, sie wollen was ändern. Und ich hoffe, das tut sich jetzt auch was. Aber die Strukturen in der Bundesliga sind auf jeden Fall noch nicht da, dass es nachhaltig sein kann. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass jetzt diese Standards auch eingeführt werden, dass da viel in Richtung Professionalität gibt, weil die anderen internationalen Ligen laufen uns sonst davon. Und ja, wir haben anfangs gesprochen, wir wollen es schaffen, dass wir nicht die top-deutschen Spielerinnen auch in Deutschland haben. Und dafür müssen aber auch gewisse Bedingungen geschaffen werden. Und ja, darum hoffe ich auch, dass da viele an einen Strang ziehen. Also ich kann nur sagen, dass ich es versuchen werde mit vielen anderen. Es gibt in so vielen Bereichen Leute, die da gerade aktiv das Potenzial sehen und dieses Momentum mitgehen wollen. Und ich hoffe, dass wir da an einen Strang ziehen können, dass wir dieses Momentum endlich mitgehen können und dass es nicht so passiert, dass wir dann in 5 Jahren ein weiteres Gespräch führen und ja, leider in eine andere Richtung gehen, als wir uns eigentlich vorgestellt haben.
Wo steht denn die Bundesliga momentan im internationalen Vergleich?
Ich kann es nicht genau einschätzen, wie es ist, aber es ist definitiv im Mittelfeld, vielleicht, ja, ich weiß es nicht genau wie, aber wir haben einfach zu wenig Teams, auch die international spielen, auch zu wenig internationale Topstars, die auch in der deutschen Liga spielen, aber wie gesagt auch Deutsche. Und wir haben halt gerade aktuell, wie vorhin auch schon besprochen, glaube ich, mit einer der besten Generationen und natürlich, dass eine Leo Fiebig, Satu Sabali, die in der WNBA überragend gerade spielen, nicht jetzt in der deutschen Liga spielen, aber wir haben auch noch ganz viele Top-Talente und die gehen uns auch gerade alle flöten und spielen dann lieber in Spanien oder in Frankreich. Darum müssen wir halt einfach was entwickeln, dass wir einfach deutsche Spielerinnen hier in Deutschland halten können.
Und die Liga unternimmt ja jetzt auch schon erste Schritte. Zu dieser Saison gibt es ganz klare Vorgaben, die die Vereine erfüllen müssen. 12 Vereine spielen momentan in der DBBL, in der Damen-Basketball-Bundesliga. Es gibt ganz klare Vorgaben, ich habe es vorhin schon erwähnt. Jetzt zu dieser Saison neu ist, dass hauptamtliche Strukturen im Nachwuchsbereich geschaffen werden müssen, dass die Trainer alle eine A-Lizenz brauchen in der Bundesliga, wenn sie Mannschaften trainieren wollen. Und dass mindestens 4 deutsche Spielerinnen im Kader stehen müssen. Ist das der richtige Ansatz?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir brauchen Standards, wir brauchen Regeln, um einfach den nächsten Step zu gehen. Wir haben gesehen, dass es ohne die gewissen Maßnahmen wir einfach nicht weiterkommen. Und darum ist es dann natürlich auch, ich bin ein Fan von, dass es 4 deutsche Spielerinnen im Kader sein sollen, weil es ist auch wichtig, glaube ich, dass wir jungen Mädchen Perspektiven zeigen, dass wir in Deutschland nicht nur ausländische Spielerinnen haben, Und dass es halt auch ein Karrierefeld sein kann, dass wenn sie mit 10, 12, 14 zuschauen, dass sie da sowohl internationale Vorbilder haben, aber auch als Deutsche. Und darum ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Entwicklung von Talenten, dass sie da Möglichkeiten haben, aber genauso diese Strukturen. Also das ist, glaube ich, das, was in Deutschland sehr oft in den letzten Jahren halt nicht optimal war. Also ich komme auch aus einem Verein, wo sehr viel Ehrenamt und es war immer super. Und ich bin sehr, sehr dankbar um all diese Leute, die da tagtäglich geholfen haben. Aber ich glaube, um den nächsten Step zu gehen, müssen wir hauptamtliche Stellen schaffen. Und das haben wir auch in Vereinen mit viel Ehrenamt, haben wir gesagt, wir brauchen diese Stellen. Aber es war sehr schwierig, die zu finanzieren, zu finden. Wer möchte in Vereinen so arbeiten? Ja, aber das sind ganz, ganz wichtige Ansätze, dass wir da einfach professioneller werden.
Ja, und die Liga will ja in den nächsten Jahren noch sehr viel weiter diese Professionalisierung vorantreiben. Es soll dann ab der kommenden Saison so sein, dass LED-Banden verpflichtend werden, dass der Belag nur aus Basketballlinien bestehen darf. Ich habe vorhin erwähnt, es wird oder wurde teilweise noch in Schulhallen gespielt, auf denen dann zum Beispiel auch Volleyballlinien noch eingezeichnet sind. Das Thema Finanzen haben Sie schon angesprochen, ist natürlich ein ganz entscheidendes bei Vereinen, die jetzt nicht wie Alba Berlin auch noch eine starke Männerabteilung haben, die in der Bundesliga spielt, die zu den größten Vereinen in Deutschland gehört, sondern eben Vereine wie Nördlingen oder Keltern, wo das eben finanziell dann relativ schwierig wird.
Auf jeden Fall. Also ich glaube aber, darum gab es eine Abstimmung und da waren sich alle einig, dass die Vermarktung einfach besser sein muss, um das Produkt da am Basketball-Bundesliga, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, auch in die nächste Richtung geht. Und Sie haben es gesagt, wenn man in einer Schulsporthalle mit 10 unterschiedlichen Linien und der Stream ist nicht optimal und man weiß gar nicht, auf welcher Linie jetzt gerade gespielt wird und Lichtqualität ist nicht gut, ist es auch schwierig, dann Sponsoren zu finden, Leute, die das auch weiter finanzieren oder die da investieren wollen. Und ich glaube, da sind sich dann halt auch alle einig gewesen, auch wenn das natürlich am Anfang ein großes Investment ist, dass man diese Strukturen eingehen muss, um halt ein einheitliches Produkt zu haben, so gesagt auch, dass man auch an neue Investoren deutschlandweit vielleicht verkaufen kann. Und mit LED-Banden ist, glaube ich, ein großes Investment auch für viele. Aber man kann das ja auch dann wieder besser und anders verkaufen. Also es soll halt einfach so eine Aufwertung von den ganzen Strukturen sein. Und ja, natürlich die Basis von sowas ist, dass es Abstimmungen stattgefunden haben und sich da alle einig waren, dass wir diesen Schritt gehen müssen. Und ja, für jeden wird es in unterschiedlichen Bereichen zu Problemen kommen. Also es ist für kleine Vereine, der finanzielle Background ist natürlich super schwierig, aber auch Alba Berlin hat unterschiedliche Probleme, wo es dann auch nicht ganz einfach ist, ob es in der Sömmeringhalle, wo Anzeigetafel etc., da muss man auch Geld in die Hand nehmen, nur weil es jetzt da ein großer Männerverein daneben steht, ist es auch eine Herausforderung, weil auch wir wollen eigenständig sein im weiblichen Bereich und nicht abhängig sein von den Männern. Und darum ist das auch wichtig. Und natürlich hat jeder Standort in Deutschland seine unterschiedlichen Probleme. Aber ich glaube, darum ist es wichtig, dass man da, wenn man da auch mitspielen möchte in der ersten Damen-Basketball-Bundesliga, dass alle einen Schritt in die richtige Richtung gehen.
Im Fußball gab es genau diese Debatte auch schon in den vergangenen Jahren. Und da lässt sich jetzt eine Art Trend erkennen, dass immer mehr Männerlizenzvereine in ihre Frauenabteilungen investieren. Und wir jetzt sehen, dass die traditionellen Frauenfußballvereine so ein bisschen von der Bildfläche verschwinden und von den traditionellen Männervereinen eingeholt werden. Ist so eine Entwicklung im Basketball vielleicht auch fast schon notwendig, um diese Art von Professionalisierung schlussendlich auch zu erreichen?
Wird man sehen. Ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, dass das passieren kann, definitiv, dass auch andere Vereine aus dem männlichen Bereich bereit sind, in den nächsten Jahren auch in den Frauenbasketball zu investieren. Ich glaube, es gibt natürlich viele Vorteile, die sehen wir auch hier in Berlin. Also wenn ich natürlich die Infrastruktur sehe, hilft das natürlich den ganzen Professionalisierungsprozess. Aber man kann ja auch trotzdem gucken, dass die Traditionsvereine einfach durch eine Gemeinschaft von der ganzen Bundesliga, dass man zusammenarbeitet, dass größere Vereine helfen, den kleineren Vereinen, egal wie man es irgendwie gemeinsam schafft, dass nicht diese kleinen Vereine ja dann in der Zukunft keine Chance mehr haben. Also das ist ja auch nicht das Ziel so. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle an einen Strang ziehen. Und wenn, egal ob man ein kleiner Verein ist oder ein großer Verein, was machen möchte, dann soll man diesen Step gehen.
Aber schlussendlich stoßen ja diese kleinen Traditionsvereine dann schon an Grenzen, vor allem wenn wir über hauptamtliche Strukturen sprechen, wenn wir über Nachwuchsarbeit sprechen. Da ist es einfacher, selbst in einer Großstadt wie München mit noch einem Basketballverein, der sowieso schon bei den Männern etabliert ist, Strukturen aufzubauen, als jetzt in Nördlingen zum Beispiel oder in Wasserburg.
Auf jeden Fall, klar. Aber ich glaube, dass alle in Deutschland, und das hat man auch in diesen ganzen Sitzungen gesehen, wissen, dass wir 10 vor 12 haben und dass wir was machen müssen, wenn wir den Frauenbasketball pushen müssen. Und dann weiß ich nicht, ob dann zum Beispiel lieber kleine Vereine sagen, das weiß ich nur so ein bisschen, auch natürlich kriege ich ein bisschen aus Wasserburg immer noch mal was mit, sagen, okay, dann soll lieber ein größerer Player das machen, aber dann geht das und dann machen wir was im Nachwuchsbereich, dann machen wir zweite Bundesliga oder weiß ich nicht wie oder gucken so, dass wir uns so aufstellen können, dass wir vielleicht irgendwann dann doch, bei der Männerbundesliga gibt es das ja auch noch mit kleineren Vereinen wie Vechta etc., dass man dann, wenn man sich gut aufstellt, Sachen macht, wieder mitspielen kann. Aber natürlich wird das schwierig für viele.
Ich glaube, es ist auch schon ein ganz gutes Indiz dafür, dass Alba Berlin jetzt in der zweiten Saison in der Basketball-Bundesliga schon die Meisterschaft gewonnen hat, wie viel Nachholbedarf da auch besteht.
Ja, ich glaube, Alba Berlin hat es auf einem sehr, sehr guten Weg gemacht. Ich glaube, viele denken, wenn sie sehen, dass in der zweiten Saison gleich die deutsche Meisterschaft gekommen ist, dass sehr viel Geld reingesteckt worden ist und sofort teure Spieler gekauft worden ist und alles mit finanziellen Geldern gemacht worden ist, aber so war es halt dann doch nicht. Es waren viele Spielerinnen, die wie viele Aufstiege hintereinander gehabt haben, ich weiß es gar nicht, aber den ganzen Weg mitgegangen sind. Es hat sich ja organisch aufgebaut und ich glaube, wo Alba Berlin am meisten von profitiert hat, von dem weiblichen Bereich, sind die Strukturen und das ist ja auch das wieder. Man hat auf einmal Hallenbedingungen, man hat einen Coaching-Staff, man hat Teambetreuer, Sportpsychologen, Physios, all diese ganzen Sachen, die wir als Standards jetzt haben möchten, die auch also wirklich wichtig sind und einen Benefit für Spielerinnen bringen, das ist das, wieso, glaube ich, Alba hinten raus eine der fittesten Mannschaften war. Und das hat man in der Finale-Serie gesehen. Und es war nicht, weil sie jetzt teuer eingekauft haben, sondern weil sie auch in die ganze Infrastruktur investiert haben. Und das ist meiner Meinung nach schön zu sehen, dass auch das halt einfach einen Mehrwert gibt und dass man nicht immer nur in Spieler investieren muss, sondern halt einfach, dass wenn man es ganzheitlich aufbaut, professionell aufbaut, nicht am gleichen Tag von Wasserburg im Bus nach Herne fährt, 8 Stunden spielt und dann wieder zurück. Es war schwierig, manche Spiele zu spielen, wenn man ehrlich ist. Und jetzt ist es bei Alba Berlin, ist es, du fährst den Tag vorher, achtest auf Ernährung etc. und spielst an dem nächsten Tag und reist dann wieder zurück, was sich viele Vereine nicht leisten können. Aber es hat einfach einen Mehrwert von der Qualität. Und das ist das, wo Alba Berlin rein investiert hat. Und dass sich das dann auszahlt, finde ich sehr erfreulich, weil ich glaube, viele denken, wenn sie immer das hören, dass es einfach die Spieler sind oder auch, dass andere Vereine immer nur in Spieler investieren müssen. Aber es bringt was, wenn ein Trainer im Nachwuchsbereich da ist, ein Trainer im Profibereich und der 24/7 Ansprechpartner ist und nicht noch der Busfahrer sein muss, nicht noch alles in der Verwaltung machen muss und so weiter und sich nur auf den Sport konzentrieren, hast du einen Mehrwert. Und ich glaube, das ist diese Unterschiede, die sie einfach verstehen müssen, wenn man über Professionalisierung redet, dass es halt einfach, glaube ich, ganz viel strukturelle Sachen sind. Und das kann halt dann auch kleine Vereine schaffen. Darum gehe ich immer noch davon aus, dass halt auch kleinere Vereine es schaffen können, wenn man halt einfach in die richtigen Sachen investiert.
Dann lassen Sie uns mal über Alba sprechen. Ist jetzt auch die erste Saison logischerweise, in der Alba Berlin im Frauenbereich international spielen wird. Wo soll es denn hingehen in den nächsten Jahren?
Ja, gute Frage. Es ist eine absolute Erfolgsstory, muss man ja ehrlich sagen. Also in der zweiten Saison deutscher Meister, in der dritten Saison international. Das ist schon ein Fund, was, glaube ich, auch alle irgendwie gar nicht erwartet haben, dass es so schnell geht. Und manchmal muss man auch immer aufpassen, dass die Steps nicht zu schnell sind, dass es trotzdem noch alles organisch weitergeht. Und ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig. Man setzt hier ganz viel auf Nachwuchs, auf deutsche Spielerinnen, die aus der eigenen Jugend kommen. Und ich glaube, darum ist es sehr, sehr wichtig, dass man da auch immer guckt, dass es alles passt. Man merkt auf jeden Fall die Vorfreude, international zu spielen. Also das merke ich tagtäglich, wenn ich die Spielerinnen sehe, dass sie wirklich Lust darauf haben. Und ich glaube, Jetzt wird es erstmal ein Ausprobierjahr. Die Vorbereitung sah sehr gut aus, auch gegen internationale Hochkaräter. Und jetzt muss man halt einfach mal gucken, wie man halt einfach so eine Doppelbelastung auch hinbekommt. Das ist ganz neu. Es hat nur eine Spielerin von dem 15er-Kader, den wir haben, international bis jetzt erst gespielt. Also darum muss man jetzt erstmal gucken, wie das alles läuft. Aber ja, ich glaube, das ist eine große Herausforderung und wir werden sie annehmen und gucken, wie wir uns weiterentwickeln.
Ja, Sie sind jetzt seit Anfang September als Managerin mit dabei hier in Berlin. Was sind denn Ihre größten Herausforderungen als Managerin?
Erstmal einen Überblick zu bekommen. Nein, also ich glaube, wenn ich über diese ganzen Strukturen rede und ich komme aus dem weiblichen Bereich, ist das für mich auch Neuland, dass es so groß ist, dass es so viele Möglichkeiten gibt, in wie vielen Bereichen Basketball gedacht wird. Also Alba macht ja auch natürlich sehr viel als Sozialakteur in Grundschulen, in Kita, hier in den unterschiedlichen Kiezen, um auch ja für alle möglichen Leute Sport anzubieten. Und das ist für mich absolutes Neuland. Also da ist es halt, wenn man auch meinen Titel liest, dann ist es so gesagt von bis. Die Stelle gab es bis dato noch nicht. Darum ist es irgendwie ganz schön, auch viele Sachen gerade erstmal mitzuerleben und zu sehen, was so geht. Und dann halt natürlich auch klare Themenfelder rauszusuchen, in die ich mehr oder weniger Zeit investieren kann. Aber es ist natürlich eine große Herausforderung für mich auch. Ich habe bis dato sowas noch nicht gemacht, aber ich hoffe, dass meine ganzen Erfahrungen aus den vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen, ob es Ligabetrieb, Nationalmannschaft oder halt auch mit den Verbänden, ja, so viel Expertise geben kann, dass diese Strukturen, die hier vor Ort sind, einfach den nächsten Step gehen können, dass wir aus Erfahrung einfach, ja, einen Mehrwert haben.
Haben Sie das Gefühl, dass der Frauen- und Männerbereich bei Alba auf die gleiche Stufe gestellt werden?
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass bis jetzt in allen Meetings, wo ich auch war, dass es immer gleichgestellt wird und dass es auch immer geschaut wird, wenn die Männer das haben, dass wir das bei den Frauen auch haben, wenn wir es bei der Nachwuchs-Bundesliga bei den Jungs haben, wie ist es auch bei der WNBL. Also da werden schon sehr, sehr großer Fokus drauf gelegt und finde ich sehr erfreulich.
Sie hören das Deutschlandfunk Sportgespräch hier mit Svenja Brunkhorst, Olympiagoldmedaillengewinnerin und jetzt Managerin bei Alba Berlin. Frau Brunkhorst, wir haben über die Professionalisierung gesprochen, die jetzt passieren muss im deutschen Frauenbasketball, vor allem in der deutschen Frauenbasketballliga. Ist das tatsächlich der einzige Schritt oder was muss noch getan werden, um auch mehr Aufmerksamkeit generell von der medialen Öffentlichkeit zu erreichen für den Frauenbasketball hier in Deutschland?
Oh, so viel. Also das ist echt so ein Kreislauf, den man in ganz vielen Phasen im Leben kennt. Also wann fängt man an, dass es nicht das Henne-Ei-Problem ist? Und es war bei uns immer, es fängt sehr viel an mit den Erfolgen bei der Nationalmannschaft. Und wir haben das so gesehen, dass wir natürlich, wenn wir nicht international spielen, haben wir auch nicht die Bedingungen im Sommer. Dann sagt man, okay, investiert man erstmal in Trainingsbedingungen, dass wir dann auch irgendwo dahin kommen. Also ist dieser Kreislauf fängt schon an. Aber wenn keine Sichtbarkeit ist von der Nationalmannschaft, ich glaube, es kann jede Frauen und auch jeder Männersport sagen, dann ist es wirklich schwierig, in Deutschland Aufmerksamkeit und Wertschätzung für seinen eigenen Sport zu bekommen. Also ich sehe es am eigenen Leib gerade, dass es seit wir Olympia Gold geholt haben, habe ich eine ganz, ganz andere Aufmerksamkeit und Möglichkeit, die ich in 26 Jahren Basketball davor noch nicht einen Tag so erlebt habe, weil es ein Erfolg war. Und ich glaube, das ist der Zusammenhang. Und dann kannst du Sachen auch wieder neu vermarkten.
Wenn wir uns die Entwicklung im Männerbasketball anschauen, da ist es ganz interessant, dass in den 90er Jahren der Basketball-Hype in Anführungsstrichen hier in Deutschland auch so ein bisschen durch die NBA ausgebrochen ist, durch Michael Jordan. Spiele wurden nachts übertragen im deutschen Fernsehen. Hat natürlich auch geholfen, dass dann mit Detlef Schrempf und später dann auch mit Dirk Nowitzki zwei Deutsche zu den besten Spielern in der NBA gehört haben. Wenn wir jetzt in die USA schauen, im Frauenbereich ist auch ganz interessant, dass wir in diesem Jahr erleben, dass es dort auch eine Art Hype gibt. Natürlich getrieben von Caitlin Clark, einer absoluten Ausnahmespielerin, die es jetzt geschafft hat, die WNBA, die Frauenliga dort auf ein neues Level zu heben, was Einschaltquoten angeht, was Zuschauerzahlen in den Stadien angeht. Ist dieser Trend mit einem Hype aus den USA, der dann rüber nach Deutschland schwappt, vielleicht auch im Frauenbereich denkbar in den nächsten Jahren?
Das wäre wünschenswert. Also ich finde es sehr beeindruckend, was da gerade ausgelöst wird und dass halt wirklich die Einschaltquoten vom College-Finale Iowa gegen USC bei den Frauen größere Einschaltquoten hat als das NBA-Finale mit Superstars wie Steph Curry. Also das ist schon Wahnsinn, was der Frauensport in den letzten Jahren für eine Entwicklung hat, und da ist es wirklich, wenn die Amerikaner irgendwas können, dann Vermarktung. Also sie wissen ganz genau, wenn sie Potenziale sehen, dann stecken sie alles da rein. Und das wäre auch wünschenswert, dass wir auch in Deutschland sehen, dass es ein Markt ist. Also dass man halt auch Frauensport wirklich als Investment hat und dass es halt ja sich lohnt auch. Und ich hatte jetzt ganz viele Fragen auch immer mal, ob man ein bisschen genervt war, dass die Überschrift war, Nowitzki geguckt bei uns zu. Aber nein, ich finde, es ist eine Wertschätzung für uns als Team und nicht nur als Frauenteam, aber dass Dirk Nowitzki sich dafür entscheidet, bei uns zuzuschauen. Und natürlich, wenn das als erstes noch die Überschrift sein muss, dann ist es so. Und natürlich hoffen wir, dass wir irgendwann die Überschrift ist, nur wir, so gesagt, oder so Caitlin Clark ist schon so ein Name, dass sich das alleine verkauft. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass da ganz viele Leute, egal aus welchen Bereichen, Frauensport unterstützen. Und da sind halt auch, die NBA macht das halt auch vor. Also die tragen Klamotten von der WNBA, sie sind bei den Spielen und sie machen das nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie das toll finden. Und ich glaube, das ist halt auch, glaube ich, jetzt auch, hat man gesehen, 3x3 Basketball, viele waren begeistert von der Sportart, aber weil sie es halt auch einfach noch nie gesehen haben. Und es ging gar nicht darum, ob es jetzt irgendwie Männer- oder Frauenbasketball ist. Man muss einfach nur diesen Bezug dazu kriegen und diese Sichtbarkeit. Und wenn man jetzt zurück auf die Frage kommt, ich würde es mir wünschen, dass das halt auch hier so ankommt, aber ich glaube, das dauert noch sehr. Vielleicht schwappt das über, wenn wir 2026 mit der WM Caitlin Clark vielleicht hier in Deutschland sehen.
Wobei es ja jetzt schon mit Satu Sabari eine Spielerin gibt in den USA, die zu den besten Spielerinnen der WNBA gehört und die auch für die deutsche Nationalmannschaft aufläuft.
Genau, also wir haben auch Vorreiter, aber ich glaube, dass viele nicht wissen, dass die New York Liberty mit Leonie Fiebig und Niara Sabali, der jüngeren Schwester, gerade in den Playoffs super spielen und Leonie Fiebig im Rookie-Team der WNBA in ihrer ersten Saison ist. Also Satu Sabali macht das unglaublich gut und kann sich, also ihre Vermarktung ist sehr, sehr gut, aber ich glaube, viele wissen halt einfach auch noch nicht, wen wir noch alles haben oder wen wir auch in internationalen Ligen haben. Ich hoffe, dass das immer mehr kommt, und da sieht man halt auch, was für eine Wertschätzung von den Spielerinnen in den USA ist. Wenn man mal ein WNBA-Spiel gerade anschaut, da sind von Spike Lee bis irgendwelche in New York gerade, und es ist einfach unglaublich. Und Leoniara spielen vor weiß ich nicht wie viele Leuten im Madison Square Garden, einer der größten Arenen weltweit, und das ist Standard. Und da sind die Hallen voll, weil sie es einfach toll finden. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, dass viel zu wenig überhaupt wissen, dass diese zwei Spielerinnen jetzt gerade in den Playoffs spielen.
Die WNBA hat sich auch so entwickelt, Sie haben es schon angedeutet, natürlich auch, weil die NBA, also die Männerliga, extrem viel investiert hat in den Frauenbereich und den auch gepusht hat. Sprich, so ein Modell müsste es eigentlich auch in Deutschland geben, mit vielleicht auch einem Alba-Frauen-Bundesligaspiel, das dann vor einem Männer-Bundesligaspiel zum Beispiel stattfindet. Ist sowas denkbar?
Auf jeden Fall. Also es gab es ja auch in der Vergangenheit schon, und wir haben es jetzt auch gesehen im Rahmen der Nationalmannschaft, diesen Doubleheader in Berlin in der Vorbereitung für die Olympischen Spiele, und da war die Uber Arena bei beiden Spielen komplett voll, und dann hat man gesehen, es geht doch. Also wieso macht man das nicht? Ich glaube, es sind manchmal immer Angst um Investment, ob es sich überhaupt lohnt, aber dann sieht man doch wieder, dass es funktioniert, weil wir halt einfach Top-Spielerinnen haben. Und auch Alba Berlin hat es in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht. Ich hoffe auch, dass wir das diese Saison, spätestens nächste Saison wieder machen. Und es muss ein Ziel sein, dass wir das auch zusammenführen und einfach eine größere und bessere Plattform dem Frauensport bieten.
Wo sehen Sie denn die Liga insgesamt in 5 bis 10 Jahren, wenn wir nochmal miteinander sprechen, dann im Jahr 2029?
Ja, gute Frage. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie weiter ist. Es wird schwierig, das muss uns allen bewusst sein, aber ich glaube, wir sind alle bereit, was zu ändern, und ich hoffe, dass dieser allgemeine Push, der gerade vorhanden ist, plus 2 große Events in Deutschland, dass das einfach Leute zum Umdenken bewegt, und ich hoffe, dass wir in 5 Jahren eine Liga haben mit einer Infrastruktur, die gut für die Vereine ist, aber auch für die Spielerinnen und das Umfeld, als auch Hallensituationen, wo man nicht, wie vorhin angesprochen, nicht weiß, auf welcher Linie man jetzt gerade oder welchen Bedingungen man gerade spielt, dass viele deutsche Spielerinnen vorhanden sind und dass wir mit der Nationalmannschaft natürlich immer international auf Top-Niveau sind, dass halt dann auch einfach noch mehr Talente Möglichkeiten haben und einfach sehen, dass Frauenbasketball eine Entwicklung hat und dass es sich lohnt, weiter Basketball zu spielen.
Sagt Svenja Brunkhorst, 3x3 Olympiasiegerin in diesem Sommer in Paris und jetzt Managerin für die Frauenabteilung bei Alba Berlin. Frau Brunkhorst, vielen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Raphael Späth. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.